Leute, bevor es gleich wieder losgeht mit unserer Folge, noch ein Hinweis für einen anderen Podcast. Ihr habt es mitbekommen die letzte Woche, wir versuchen immer wieder coole andere Podcasts zu erwähnen. Und heute geht es um den Merchant Inspiration Podcast von Tante E. Tante E kommt aus Berlin, ist eine der führenden Shopify-Agenturen in Deutschland und sie haben einen Podcast ins Leben gerufen, bei dem sie Shopify-Händlerinnen und Händler interviewen und zeigen coole Werdegänge, wie man auf Shopify erfolgreich ist. Konkrete Tipps zu Shopify, aber auch Shopify-Apps und weiteren Dingen, die du als Händler machen kannst, um deinen Shop weiter zu optimieren und wachsen zu lassen. All das findet ihr in dem Podcast. Es sind oft auch Gäste dabei, in einem 30-minütigen richtigen Deep Dive mit Tipps und Inspiration. Ich selbst bin auch in den nächsten Wochen zu Gast, deswegen hört euch das Ding auf jeden Fall an. Ist ein sehr, sehr guter Podcast. Schaut vorbei und in diesem Sinne, los geht's mit unserer Folge.
Willkommen zum Stocksalding Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
So Leute, eine der Amazon-Experten wirklich in Deutschland. So ein bisschen, ich habe es heute zu meiner Freundin gesagt, Christian ist einer von der alten Schule, würde ich fast sagen. Es sind ja jetzt viele junge Leute auf dem Markt, die jungen Wilden, so würde ich auch mich kategorisieren. Christian, du bist eher einer von der alten Schule. Gebe ich dir da recht?
Ja, absolut. Ich habe 2013 angefangen, noch mit Zettel und Stift zu arbeiten, um Rezensionen zu tracken und zu monitoren und durchgezählt, auf welche organischen Position ich irgendwo bin. Da bin ich definitiv noch ganz, ganz alte Schule sozusagen.
Woher kam so deine Expertise, dass man ja wirklich heute sagen kann, bist du vor allem in Fachkreisen, bist du, glaube ich, der, und das kann ich wirklich so sagen, der anerkannteste Amazon-Experte, so egal auf welcher Bühne du sprichst oder egal welchen großen Amazon-Seller ich irgendwie im Kontakt bin, so jeder in dieser kleinen Amazon-Bubble, und die ist ja inzwischen gar nicht mehr so klein, jeder kennt dich und jeder respektiert dich ja auch. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe ja 2013 damit angefangen und musste direkt relativ ins kalte Wasser springen mit mehreren Marken für einen großen Vendor. Und es gab ja nichts. Also es gab keine Leute, die über irgendwas gesprochen haben. Also musste ich mir das Wissen alles erarbeiten und mir meine eigenen Rückschlüsse bauen. Und das geht halt nur, wenn du viel testest, viel rumspielst, Glück hast mit deinem Vendor-Manager und mit der Marke, die du betreust, dass das Thema Markenbildung nicht noch im Vordergrund liegt. Und dann kam halt eins aufs andere, ja. Und dann nach 2 Jahren hatte ich das Glück, den Markus Voss kennenzulernen und den Janne Fleming-Berngruber, die ja dann bei Factor E das aufgebaut haben mit Nils Seebach, Alex Graf und so weiter. Und dann habe ich einen großen Kunden nach dem anderen vor der Angel gehabt und musste einfach abliefern. Und dann gibt's da eins aufs andere und durch die Breite an Kategorien habe ich einfach alles gelernt. Ich habe das Glück, ich vergesse wenig. Ich teste viel, ich spiele viel, ich erzähle den Leuten nicht irgendwelche Märchen von Ergebnismöglichkeiten, sondern immer knallhart, eher faktenorientiert, und habe da ja dann 1,5 Jahre Factor A gemacht, zu KW Commerce gegangen und in eigener Beratung viel gearbeitet. Jetzt mit einem Tool, mit der MLIS AG, wo ich ja jetzt als Vice President arbeite, habe ich halt alle Bereiche gesehen und ich habe alles operativ gemacht. Das unterscheidet mich dann nochmal von vielen anderen Erzählern, ja, wenn man es positiv formulieren will, von den ganzen Erzählgeschichten kann ich halt wirklich die meisten Dinge, von denen ich rede, auch selber wirklich machen. Und ich rede ja nur von Controlling, Marketing und SEO, habe mich da festgelegt. Und dann kam halt eins zum anderen. Auf Facebook habe ich gerne den Mund weit aufgerissen. Das ist so ja alles dokumentiert im Internet. Und das eckte an, aber kam auch gut an. Und dann fiel da eins aufs andere. Und die Leute wissen halt, ich erzähle selten Mist. Und da kriegt man natürlich so ein gewisses Standing einfach mit der Zeit.
Du hast eben gesagt, auf Facebook hast du den Mund gerne aufgerissen und das meine ich absolut positiv. Also du hast angeeckt und genau so bin ich auch damals auf dich aufmerksam geworden und ich glaube da, aus meiner Wahrnehmung, ich kann das ja immer aus meiner Bubble nur sagen, da war so die Blütezeit, wo deine Personal Brand, wenn man das wirklich so extrem sagen will, Christian Otto, Helm, viele kennen dich ja auch Otto, als Otto sage ich mal, als Name, bist du damals so in diesen Facebook, Amazon, FBA Gruppen entstanden und weil du da auch immer gerne Kontra gegeben hast und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel gelernt, weil auch wir waren dann nach einer gewissen Zeit so ein bisschen auf deiner Watchlist, sowohl im Positiven als auch Negativen und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da hast du immer mal wieder so einen Beitrag verfasst, wo, okay, die Snox-Jungs haben das gemacht und das ist scheiße und so. Und da wollte ich an der Stelle nochmal Danke sagen. Also ich glaube, was wir damals ganz gut gemacht haben, wir sind da nicht in Konfrontation auf einer persönlichen Ebene gegangen, haben gesagt, nee, scheiße, scheiße, was der sagt, ey, stimmt gar nicht, sondern wir haben vieles angepasst und haben dann einfach unsere Schlüsse draus gezogen und haben dieses ganze Drumherum, wie viele andere das immer gesehen haben, die haben das so persönlich genommen, haben gesagt, oh, bla bla bla. Wir haben gesagt, ey geil, cool, dass er uns auf Fehler hinweist, wir können was besser machen.
Genau, ihr seid ja auch relativ zügig mit MLIs direkt ja schon in Kontakt gekommen, mit dem Olli damals ja schon und das ist dann immer das Gute, wenn man die Sachen nicht persönlich nimmt, die sind ja auch nicht persönlich gemeint, ich bin eher ein faktenorientierter Mensch und das tut den Leuten halt weh und sie nehmen es dann persönlich. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das psychologische Problem dahinter und die meisten, die ich kenne, so wie euch ja auch, die setzen um und die sagen am Ende immer nur, wow, das funktioniert, das hat geklappt. Ich sag mal, das Werbekampagnensystem, ne, mit den ganzen Beat-Korridoren und den ganzen Spaß, arbeitet ihr ja auch in Teilen mit. Es funktioniert halt, wovon ich rede, und die Leute sind ganz entspannt und freuen sich darüber. Und wenn man nicht alles persönlich nimmt, sondern in die Umsetzung kommt und arbeitet, dann hat man keine Probleme. Es sind halt keine Quick-Wins, die meisten Dinge, die ich erzähle, sondern wirklich mittel- und langfristig orientierte Themen. Und ich glaube, da ist der Hype dann auch immer schnell vorbei, weil die Leute für sich realisieren, oh geil, gute Idee, und dann merken, oh, hier müsste ich jetzt ja arbeiten. Also hier muss ich Entscheidungen treffen, hier muss ich einen Plan entwickeln. Und es ist halt nicht das typische schnell- und hektisch Reichwerden-System mehr möglich. Früher, 2016 und davor, kein Problem. Ich erinnere mich an einen Vortrag vom Lukas Manko, wie Snox damals angefangen hat als Sneaker-Sox, wie ihr Influencer-Marketing aufgebaut habt. Da bin ich erst auf euch aufmerksam geworden. Das war der erste Merchant Day vom Ronny Marx damals in Hannover, glaube ich. Und dann fängt man natürlich an, sowas zu verfolgen, weil es halt einfach ein sensationeller Case ist, den ihr da ja auch selber gebaut habt.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Du hast gerade Lukas Manko angesprochen und er ist ja auch einer der treibenden Kräfte, warum auch in Deutschland, auch ein guter Freund von uns, kann man nicht anders sagen, der Amazon FBA so in Deutschland mitunter populär gemacht hat. Also ja. Ich sag mal, der ist ja einer der Experten und er hat ja bestimmt einige hundert Seller an den Markt gebracht oder hat das Ganze ja auch gefördert bis heute.
Ja, weit mehr mittlerweile. Da kannst du über 500 mittlerweile sprechen, das ist Wahnsinn.
Ja, also crazy und da absolut riesengroßen Respekt, was da in diesem ganzen Bereich abgeht und vor allem, was auch Lukas mit seinem ganzen Team da aufbaut. Wie hast du diese ganze Welle betrachtet von diesen, wo ich mich ja auch selber da mit reinzähle, von diesen ganzen jungen Amazon-FBA-Verkäufern, die irgendwie auch viele schnell irgendwie Geld verdienen wollten. Und ich glaube, ein paar haben jetzt auch nachhaltige Businesse aufgebaut, so wo ich mich jetzt auch drunter zählen wollen, so eine richtige Firma versucht rumzubauen. Da waren natürlich auch viele, was ja ganz normal ist, wo es vielleicht nicht so geklappt hat oder es war irgendwie nur eine kurze, schnelle Sache. Wie ist so deine Perspektive jetzt aus jemand, der jetzt schon seit 2013 da im Amazon-Bereich unterwegs ist? Wie hast du das Ganze beobachtet?
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja alle Hype-Phasen irgendwie miterlebt, ne? Ich erinnere nur an Lars Müller, mit dem ich ja bis heute super, super gut befreundet bin.
Geiler Typ, gerade im Clubhouse mit ihm gewesen.
Ja, das ist ja eine Story, die kann man sich nicht ausdenken. Und ich habe halt viele Hypes gesehen und viele Themen. Lukas Manko haben wir auch schon angesprochen. Und am Ende habe ich die alle kennengelernt und verstehe die Konzepte, die Beweggründe. Und es zeigt sich immer wieder dasselbe. Jeder Hype kommt und geht. Na, dass unser Johannes Brenner, der jetzt da auf Zypern ist mit Barefoods, alle sind mit diesem Start und mit diesem Erfolg Amazon gerne auch mal in eine andere Richtung gerutscht, haben dann wieder ein Business aufgebaut und haben das gerne mal als Startpolster genommen. Es zeigt nur eins, was auch die aktuelle Krise ja zeigt. Der Markt ist so unfassbar groß, dass egal welcher Hype kommt, ne, Private Branding, wie es der Bernhard Rauscher dann genannt hat, oder FBA oder Dropshipping oder hier reine MeToo-Produkte, alles funktioniert zu seiner Zeit und der Markt ist immer noch am Wachsen. Und deswegen hören wir auch wenig von den Leuten, die scheitern. Ja, ein gescheiterter Seller ist am besten aufgehoben bei einem Vendor oder bei einem größeren Seller, weil er allen Leid kennt, ja, und alles schon mal irgendwie gemacht hat, weil es Fachkräfte sind, die dadurch entstehen. Und da finde ich es immer super. Jeder Hype bringt mehr Fachkräfte in unsere Amazon-Bubble. Und wir haben Fachkräftemangel, weil es de facto für Amazon nie Fachkräfte gab. Ich rede nicht vom Lagermitarbeiter bei Amazon oder den Account-Managern auf der Amazon-Seite, sondern wirklich von der Seite der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation. Und dafür liebe ich jeden Hype, weil der hinten raus genug Leute übrig lässt, die erfahren sind, die dann wieder im Vendorenkonstrukt, im größeren Seller oder größeren Unternehmen helfen können, die dann Zalando, Otto, About You, Limango mit anbinden können, weil sie das Konzept Marktplatz verstanden haben und nicht bei Null anfangen. Und dafür liebe ich eigentlich jede Hype-Welle, weil sie immer eigentlich mit sehr, sehr vielen Vorteilen einhergeht und zeigt, wie viel Potenzial und Platz der Marktplatz Amazon bietet.
Das finde ich immer auch sehr respektabel, muss ich sagen, von dir. Du hast irgendwie alle von diesen jungen Wilden immer kritisch beobachtet aus meiner Perspektive, aber hast ihnen immer Gehör geschenkt und hast ihnen auch dann immer Props gegeben, wenn sie was Geiles gemacht haben. Also wenn sie ein gutes Produkt gebaut haben und fachlich gut sind, und so war das ja auch bei uns, hast du dich quasi immer mit den Leuten an den Tisch gesetzt und haben gesagt, ja komm, lass uns reden, ich will verstehen, was euch erfolgreich macht, was ihr gut macht, und ich kann euch noch ein paar Sachen zeigen, die ihr auch noch besser machen könnt. Und so habe ich ja auch in den letzten Jahren unglaublich viel von dir gelernt.
Ja, das ist ja auch das Konstrukt, was einen Berater am Ende nur erfolgreich machen kann. Es kann nicht sein, dass, also am Anfang war es natürlich so, die Anfang Factor 8 Zeiten, ich habe das Konzept, was ich damals bei der Firma gelernt habe, auf andere Firmen übertragen. Habe aber schnell gesehen, eine Kosmetikbranche und eine LED-Leuchtmittelbranche haben nichts mit der Gaming-Industrie zu tun. Da sind Prozesse, die sind zwar ähnlich, aber Ausprägungen, Intensitäten und so sind nun mal komplett anders. Und durch dieses Lernen und auch immer wieder das Feedback mit anderen zu sprechen, habe ich ja meinen Wissensstand überhaupt aufgebaut. Der wäre ohne die Community ja null. Ja, und das verstehen immer viele falsch. Und wenn mir dann Leute erzählen, ja, kopier hier meinen Weg, kopier dies oder kopier jenes, dann weiß ich, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt ja so ein paar lustige Beispiele mit einem Eierbrett und einem Sargregal, wo so ein Tool solche Beispiele zeigt. Die sind kurzfristig erfolgreich und plötzlich versuchen alle, das in dem Markt nachzumachen, weil sie halt denken, Copy and Paste ist the way to success, ja? Oder more money in your pocket. Und dann kommt der Anruf vom Finanzamt ein Jahr später, und der Gewerbesteuerbescheid nochmal später, und du stehst halt mit Löchern in der Tasche da, weil du Grundrechenarten verpasst hast zu lernen. Und das unterschätzen die meisten, deswegen gibt's bei mir ja auch keine Blaupausen, deswegen klingt bei mir alles immer kompliziert und anstrengend. Ich gebe nie so richtige, saubere Antworten, weil du wirst am Ende festgenagelt auf jedes Ja und jedes Nein. Deswegen muss man Einzelfallentscheidungen treffen, und das ist natürlich im Rahmen eines skalierbaren Coachings unmöglich, weil jeder hat andere Referenzen, jeder hat andere Befähigungen, und du wirst auf Amazon groß, wenn du Influencer-Marketing kannst. Du wirst auf Amazon groß, wenn du Facebook und Google Ads kannst. Du wirst auf Amazon groß, wenn du das Thema Branding verstehst oder wenn du einfach weißt, dass deine Zielgruppe auch wirklich dort ist, und dann geht halt schlicht alles. Und das ist das Problem. Wenn alles geht, kann es nicht sein, dass man einen Weg kopieren kann. Weil derjenige müsste immens reich sein, der müsste unglaublich erfolgreich sein. Da können wir drüber reden, wenn der Herr Jens Wasel anfängt, ein Coaching anzubieten oder der Martin Menz von Relax Days und solche Geschichten. Ansonsten ist jeder Hype immer sehr kurzweilig, so wie der Bitcoin-Kurs oder die GameStop-Aktien. Ja, oder wenn der Herr Tesla, der Herr Musk mal wieder was tweetet, dann ist jeder Hype vorbei. Und wir sehen ja jetzt, welche Hype reinholt. Ne? Mein Lieblingshype kommt ja jetzt erst gerade. Das ist ja das große Geschäft gerade, was losgeht.
Was ist das? Jetzt hast du uns natürlich heiß gemacht.
Ja, das ist absolut Trash.io. Ja, dass sie sich Trash.io nennen, finde ich halt an sich schon mal geil. Der Maschmeyer investiert. Wir haben die Amazing Brand Group, die Berlin Brand Group vom Konstrukt, vom Peter Tschaiewski da in Berlin. Dieses Aufkaufen geht los. Das ja. Aufkaufen der kleinen Brands. Und es zeigt jetzt, wenn du clever bist und gut investierst auf ein schnelles Wachstum, dass du profitabel verkaufen kannst, also dass du short gucken kannst und musst nicht mehr mittel- und langfristig die Ideen entwickeln. Wenn du das schaffst, kannst du halt gut abstoßen und kannst immer schnell wieder was aufziehen und abstoßen. Du kannst mittlerweile Kategorien zusammenkaufen, Portfolios zusammenkaufen. Anfang letzten Jahres war doch das große NEM-Zusammenkaufszenario. Natural ja. Elements, NU, Natural Love und wie sie alle hießen, wurden alle unter ein Konsortium gepackt. Das war eigentlich, Wahnsinn. Das war der Big Bang, ja, und keiner hat ihn mitbekommen.
Ich wollte gerade sagen, das war so ruhig drum. Ich kenne einen der Gründer, er hatte es mir geschrieben, deswegen, ich konnte jetzt darüber nicht öffentlich groß reden, ja, aber ja. Du bringst ja jetzt das raus. Ich war auch überrascht, weil das ist ja also allein auf das ganze E-Commerce-Business gesehen, ist es schon ein Riesendeal, aber jetzt rein auf Amazon, FBA, Deutschland gab es, glaube ich, noch nie so ein Boom. Also das noch war, niemals ja. Wurde, ja. Big wurde Bang. So viel Geld, ja, safe. Ja,
absolut.
Wie siehst du das? Glaubst du an diese ganzen Trashio und Razer Group und wie sie nicht alle heißen? So zwei Perspektiven interessieren mich. Erstmal, glaubst du an deren Geschäftsmodell? Also, dass die quasi die Firmen zusammenkaufen und es dann hinten draus, sage ich mal, eine große Firma wird und durch, wie sie ja argumentieren, über Synergieeffekte kann man das dann hebeln. Und die zweite Perspektive finde ich interessant aus Sellers Sicht. Würdest du aktuell zu einem Multiple, was jetzt ja so standardmäßig ist, zwischen 2 und so 4, 5, würdest du deine Amazon FBA-Firma an so einen Anbieter verkaufen, weil du eben sagst, ey, innerhalb kürzester Zeit kann ich dann mit dem gewonnenen Geld in Anführungszeichen auch wieder was Neues hochziehen?
Ich fange mit der letzten Frage an, weil die einfacher ist. Es kommt auf deine persönlichen Befinden an. Ne? Viele waren damals noch kinderlos und nicht sesshaft. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Bastian Barami. Der hat ja auch angefangen mit Hunderückzugleihen, war Amazon-Sensation. Wer den mal live erlebt hat, danach hat er sich einfach von Amazon gelöst und hat das Airbnb-Ding aufgebaut. Und jetzt ist er komplett sesshaft in Chiang Mai oder so. Und man muss halt die Situation abpassen. Du machst damit nicht deinen Rentenvertrag sicher oder so, aber vielleicht machst du mal 1-2 Jahre nix oder gehst in eine größere Firma, gehst in was Größeres oder baust was Neues auf. Und für mich persönlich sind die Multiples gar nicht das, um was es geht. Wenn du dann deiner Brand hängst, hast du eh immer einen psychologisch verblendeten Verkaufswert, weil du deine Arbeit, die du reingesteckt hast, falsch bewertest. Ne, das liegt einem einfach zu sehr am Herzen. Ich glaube, in vielen Situationen würden sich die Leute endlich wieder ein normales Leben kaufen mit einem Verkauf. Siehe, was man auf Facebook so sieht, ich habe wieder eine schlechte Bewertung, mein Account ist gesperrt, Polen wird eröffnet, plötzlich kriege ich wieder einen Bericht, mein Konto ist gesperrt. Es ist einfach Stress, es ist echter Stress und das ist nicht gut für die Gesundheit. Und da glaube ich, für viele Leute da draußen wäre es gut, es abzustoßen, in Ruhe an die Uni zu gehen und einfach was anderes zu machen und nicht mehr den Hype zu reiten. Man sagt ja gerne, einige reiten da draußen gerade tote Pferde. Ja. Und wenn da jetzt gerade noch jemand kommt und dir dafür Geld gibt oder einen Schadensersatz zahlt, dafür, dass er sich das ans Bein bindet, dann go for it. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Und das Schönere ist die Modelle. Da habe ich ja selber in einem größeren Podcast auch immer schon mal ein bisschen zerlegt. Die Modelle sind nicht das Problem. Das Problem ist, ich kenne die ja alle, einige setzen nur auf kleine Marken, finde ich sehr, sehr gut. Der gibt es ja einen Blogbeitrag, der jedes dieser Modelle zerlegt. Amazing Brands Group geht auf die kleineren, absolut in die Nischen, sehr gut. Dann gibt's die Großen, die versuchen, groß einzukaufen. Und einige setzen nur auf Shopify, die kaufen nur auf, wer kein Shopify hat, damit sie daraus skalieren. Dann gibt's welche, die kaufen nur auf, wer nicht Pan-EU hat, weil sie sagen, ja, wir skalieren ohne Probleme mit Europa. Mit Europa skalierst du schon mal gar nicht. Skalieren heißt unsägliches exponentielles Wachstum. Machst du Europa an, hast du vielleicht 30% mehr Sales bei ungefähr 15% mehr Arbeit. Wo soll da eine Skalierung entstehen? Und es gibt keine Synergien in den meisten Fällen. Die großen Synergien, das hat Threshio in ihren eigenen Berichten ja gezeigt, sind Kumulierung über Kategorien, dass sie so viele Informationen bekommen über Suchbegriffberichte, Gebotssituationen, dass sie Amazon vermessen können. Ja, gibt Tools, die das können, so MLIs oder auch andere. Und darum geht's eigentlich. Und Synergien entstehen, wenn du Sachen vereinst, die eins und eins mehr als zwei sind. Und wenn ich aber einen NEM kaufe und was aus Küche und Haushalt, dann habe ich keine Synergien, sondern habe ich mehr Arbeit aus zwei Kategoriebereichen. Und meiner Meinung nach wird das Ganze alles mit Geld gewonnen. Chapeau, haben sie alle richtig gemacht. Threshio macht es genauso. 200 virtuelle Assistenten mittlerweile aus Pakistan und. Aber es wird nicht skalierbar sein, ist es nicht in Europa und es scheitert an den Fachkräften. Und damit meine ich die echten Fachkräfte, die Branding können, die Prozesse können, die Amazon können. Die meisten können bis heute nicht Amazon SEO, weil sie irgendwelche komischen Systeme benutzen, die vielleicht hier und da was ausspucken, aber den Kern der Problematik nicht aufdecken. Und dann sind die Modelle alle nur so gut wie die Investoren, wie lange sie hinten dran bleiben. Und jeder Investor will binnen 2 Jahren, maximal vielleicht 3, sein Geld raus haben. Das heißt, die haben auch nicht mittelfristig die Zeit. Und da sehe ich massive Probleme. Ein Sleepwise, dieser 30 Millionen Seller, wenn ich es richtig im Kopf habe oder so, wurde von der Berlin Brand Group gekauft, die aber über 70 Marken europaweit, alle Kanäle, die genau wissen, wie das geht. Und da bin ich gespannt. Und der eigentliche Clou dahinter, den hatte ich vor 2 Jahren schon vorhergesehen, ist die Konsolidierung, aber nicht die der Seller. Die Konsolidierung, die jetzt kommen wird, ist auf Agenturebene. Da sitzen Fachkräfte mit Prozessen. Auf Tool-Ebene, weil stell dir vor, jemand kauft mal so einen Sellix oder MLIs oder einen Bilby oder Sellerboard und sagt, ich will nicht eure Kunden, die brauche ich nicht. Ich habe 20 Marken, die will ich managen. Euer Tool ist closed ab sofort. Da geht der Spaß los. Und wer sich das zuerst traut, so ein Maschmeyer oder sowas, dann gibt's einen Knall. Und dann ist der Big Bang im NEM-Markt, wo hier für 10 und aber Millionen die großen Marken zusammengekauft wurden, eine ganze Kategorie quasi gekauft wurde, ein kleiner Knall gegen den großen Knall, der hinten rausläuft, wenn die Tools einfach verschwinden.
Okay, sehr, sehr spannender Ansatz. Auch meine Perspektive, ich habe da auch schon mit einigen gesprochen, ich bin halt sehr skeptisch. Also, wenn man jetzt 3 Nahrungsergänzungsmittelhersteller aufkauft und es ist sehr spannend in der Theorie, dass man sagt, okay, man kann die Werbeplätze viel effizienter nutzen, ja, weil man sich nicht mehr gegenseitig hochbietet. Super spannend und interessant. Was ich aber dann auch zu allen sage, man muss es auch erstmal, und da sind wir bei dem Punkt, was du gesagt hast, Fachkräftemängel hinbekommen, dass du 3 Ad-Accounts gegenseitig nicht hochbietest und geil strukturierst, so dass es auch funktioniert. Weil wir hatten das gerade bei einem Kunden bei uns, L'Oreal, kann ich ja ehrlich sagen. Ja, das ist so schwer. Die haben verschiedenste Untermarken, wo alle irgendwie, sage ich mal, Hautcreme oder Lippenstift oder sonst was drin ist. Wie schwierig das dann ist, aber das so gut hinzubekommen, dass man sich auch wirklich nicht gegenseitig hochbietet. Oder kannst du da irgendwie ein Best Practice sagen, wie man das gut macht? Weil das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Ja, absolut. L'Oreal habe ich 1 Jahr lang alle Marken mit betreut über das Factor-A-Konzept. Damals 2016. Und es ist genau das Problem. Wenn du in einem Bereich bist, als eine Marke geht's ja noch, dann gehören dir die Untermarken, wenn die aus einem Account laufen, hast du trotzdem das Problem, du hast 3-mal Damenshampoo und alle sollen profitabel laufen. Und alle bieten auf Damenshampoo, na, da gewinnt natürlich nur der mit der besten Klickrate am Ende, wenn du bei allen dieselben Gebote hältst. Weil sobald du einen höher setzt aus demselben Account, zieht da gerne das höhere Gebot die Bevorteilung der Ausspielung mit sich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, wenn du die Kernmarken, die zu alle einer Firmierung gehören, wenn die alle gegeneinander laufen. Ja, es gibt bei Puma ja Vendor und Seller. Es gibt bei Nivea Vendor und Seller-Konstrukte. Und wenn die dann alle noch anfangen, dann stänkern die sich ja in echt gegeneinander hoch. Und da brauchst du Strategie, da brauchst du Verständnis, da brauchst du Konzeption und Ideen und Prozesse. Und ansonsten passiert das halt so, wie du es gerade geschildert hast, da bist du dir am Ende plötzlich selbst der eigene Feind. Und das war im NEM-Bereich ja, das kennen wir ja mit diesen Geboten von 40, 50 Euro Klickpreise,
das ist so geisteskrank.
8 Euro. Und was da nicht alles passiert ist, Hauptsache da oben war der Slot, was natürlich durch die Idee funktioniert hat mit dem Customer Lifetime Value, was sich die Leute ja dann über Adressen und so weiter am Ende schön rechnen müssen, weil es ein echtes Tracking des Customer Lifetime Value auf Amazon ja noch nicht richtig sauber gibt. Aber man kann es sich ja bauen, ne, wiederholte Bestelladresse oder sowas. Und dann zahlst du halt einmal 8 Euro, machst minus zweimal Marge, aber der Kunde bestellt mindestens ein Jahr lang deine Produkte und dann bist du wieder im Plus. Und dann geht das schon. Aber ansonsten ist das Werbekrieg auf hohem Niveau, ja. Meist ruinös, meist verschwinden ja auch gewisse Leute. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war, aber ihr habt ja auch von Danish Endurance und überall die Leute, die da alle reingerannt sind, einiges abgekriegt. Und dann muss man manchmal aussitzen, denn die denken alle, ja, jetzt sind wir da oben dabei und das zieht das organische Ranking nach und dann können wir Werbung profitabel gestalten. Ja, nein, wer da den längeren Atem und die Geduld hat, dann sind die halt auch irgendwann wieder weg.
Absolut, also wir merken zu 100%, es bringt nichts kurzfristig und wir merken das immer ganz konkret, so ab November, Dezember, da kommt zu uns immer die Kollegen aus, ich glaube, Dänemark oder Schweden, Happy Socks kommt immer in den Markt.
Oh ja, und, oh ja.
Und da merkt man immer so über 6 Wochen, die haben irgendwie ein generelles Markenbudget so über, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, aber 250 bis 500.000 Euro. Und die spenden die, kostet es, was es wolle, auf Amazon. Also ja, du kommst nicht mehr drum rum. Und dann siehst du auf Platz 1 irgendwelche, sag ich mal, Socken von Happy Socks, die mit 3,5 Bewertungsschnitt oder gerade so ein 4er-Schnitt, die komplett, die Produktlistings komplett scheiße sind, wo du, sag ich mal, weißt, mit einem gesunden Menschenverstand, die werden nicht gut konvertieren, weil die Preise auch hoch sind. Trotzdem stehen die auf der ersten Stelle mit einer richtig geringen Relevanz und Conversion Rate. Da weiß ich, die zahlen sich gerade dumm und dämlich für diesen einen Klick, den ich gerade gemacht habe.
Absolut, aber der Chef oder die Geschäftsführung oder Marketingleiter hat entschieden, das Geld muss noch raus. Das ist ja das typische Q4-Dilemma in allen Bereichen, bei den ganz Großen oder auch bei den Mittleren. Und Happy Socks steht ja auch in jedem Laden dann mit diesen ganzen Punkteaufstellern. Und Socken sind aber, das wisst ihr ja auch, sieht man ja bei MLIs Trends oder Suchvolumina, das sind die Weihnachtsprodukte. Ja, A, es wird kälter, und man holt sich noch welche und B, die werden halt auch gerne geschenkt, immer noch, ja.
Absolut. Wie siehst du den Ganzen, weil das ist bei uns jetzt der riesengroße Painpunkt, typisches auch Amazon-Thema, China-Seller, absolutes Buzzword. Wir merken, wir waren relativ verschont, sage ich mal, von 2016 bis 2019. Da hatten wir immer nur so 1-2 Player bei uns im Markt. Bei uns ist aber jetzt in den letzten 12 Monaten ist Wahnsinn, was da reingedrückt kommt, also aus China, ja. Und mit was für Preisen und mit wie viel Bewertungen von heute auf morgen sind die da. Also so, dass ich bin jemand, ich hätte gar nicht gegen die Konkurrenz, auch wenn ich gerade was gegen Happy Socks gesagt habe. Ich sag, der Kuchen ist groß genug, jeder kriegt das, was er irgendwie verdient und was man da macht. Deswegen alles fair enough. Und ich bin auch nie, ich habe noch nie in meinem Leben jemand abgemahnt oder irgend so ein, ich will mich mit sowas eigentlich gar nicht beschäftigen. Aber was ich da in den letzten 12 Monaten sehe, was die Chinesen da von Übersee bei uns in den Markt trennen mit unverschämten Preisen, wo du weißt, okay, das ist einfach so subventioniert quasi durch den Weltpostversand und was es da nicht alles gibt, wo ich mich schon langsam frage, weil die auch vor uns drängen in gewissen Rankings, kann man nicht sagen, weil irgendwo bist du ja auch quasi durch Algorithmen wie Durchschnittspreise etc. Ja. Da kann deine Brand so groß sein, wie sie auch nur geht, oder dein Content auch so gut es geht, wenn halt die Boxershorts irgendwie, wir verkaufen 6 Paar für 35 Euro und die irgendwie 10 Paar für 20 Euro für 4 Wochen lang und haben irgendwie auch schon, wie auch immer, urplötzlich 2.000-3.000 Bewertungen, da denke ich schon so, ey, das ist kein fairer Wettbewerb. Wie hast du als jemand, der mit deinem Tool, mit Analyzer auch unfassbar viele Daten hast, wie siehst du das Ganze?
Also man sieht ja die Daten in Indien zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr oder so 600.000 Seller. Indien ist ja fastest growing market, was die Selleranzahl angeht. Dann sind die ganzen Seller aus dem fernöstlichen Bereich natürlich reingekommen. Und das muss man halt ganz klar trennen, die Probleme. Also einmal haben wir die Sauberkeit der Wettbewerbsfairness, ne, das ist das eine. Und andererseits haben wir den Grund, warum sowas entstanden ist. Es ist ja nun mal so, wenn du bei einer Fabrik XY bestellst, und du bestellst mehr und dann nicht 1.000, sondern 10.000 und 100.000, dann merken die ja auch, warte mal, den als Zwischenkanalhändler brauchen wir nicht. Wir können als Hersteller direkt von der Fabrik zum Kunden liefern. Der macht's auf Amazon, kein Problem. Dieses typische Copy-Paste, wenn du schlechte Verträge hast. Ja, du brauchst eigentlich immer exklusive Verträge für Minimum ein Jahr. Sollte man immer reinverhandeln. Da ist der Aufschlag für einen Preis nicht das Problem. Sonst rennen dir nämlich einen Monat nach Launch deine Produkte in 1.000 Varianten um die Ohren. Dann haben wir das rein situative Probleme der aktuellen Krisensituation. Wenn die in den ersten Monat, ich glaube März, April, war China ja down sozusagen. Das heißt, es kam keine Ware her. Es hat jeder verkauft. Selbst der schlechteste Seller war plötzlich ausverkauft. Und dann kam die Ware aus China wieder, aber hier konnte keiner mehr Warenvorfinanzierung plötzlich betätigen. Und dann kam kein Abnahme zustande. Und dann haben natürlich die da drüben gesagt, okay, gut, die bestellen nicht, die sind in einer absoluten Rezension gerade, dann machen wir das jetzt selber. Das ist der Markt. Ja, that's it. Der Markt wäre nur ruhiger und entspannter, wenn es ein fairer Markt wäre. Ich sag mal, die Steuerthemen, die sind ja angemeldet. Ich glaube, Neukölln mit über 50.000 Steuerneuregistrierung und was man da immer in den Nachrichten hört. Das heißt, die Grundlagen sind erfüllt. Weltpostversand, hast du schon gesagt, dieses Thema wird ja über den Brexit und über die Themen Schweden und Niederlande geändert, dass unter 10 Euro da diese Themenfelder wegfallen. Das heißt, das wird alles mittelfristig teurer, sobald das System da greift und kippt. Und die Sache, das ist ja die rein Markt. Das Problem mit dem Wettbewerb ist in dem Fall, weil nicht fair, wie du es gesagt hast, diese Clickfarm und dass die Seller, ich möchte es jetzt, nehmen wir eine These, dass derselbe chinesische Mitarbeiter bei Amazon arbeitet und in der Fabrik arbeitet. Eine ganz böse These, aber ist die wirklich von der Hand zu weisen? Fragezeichen. Man hört so viele Kuriositäten. Das ist dann halt, wie du sagst, möglicherweise nicht unbedingt mehr fair. Das ist aber ein Problem, was Amazon angeht. Diese Fake-Bewertungen, Search Find Buy, PayPal Refund. Die haben so viel Geld investiert, so viel Menschen da rein investiert, also Amazon, um da ranzukommen. Aber wenn jemand mutwillig etwas machen will, wird er immer durchkommen. Und dann ist der Seller-Account Absolut. Weg und dann kommt ein neuer Seller-Account. Ja, das ist der Deutsche in Anführungszeichen oder auch der Europäer, der ist in seinem Rechtsgebaren, hat Angst um Haus und Hof und Account, weil der Name wird gemerkt, etc. Und in China, wenn 15 Leute zusammen eine Firma haben, dann haben 15 Leute einen Seller-Account, so mal ganz böse formuliert. Ja, und ist ein Account weg, da wird der andere hochgezogen. Amazon ist dran, Amazon gibt sich Mühe, Amazon macht ganz viel, aber so wie du es schon gesagt hast, Wettbewerb ist schön, solange alle die gleichen Grundlagen haben. Ja, mir geht es nicht um Ressourcengleichheit, das ist ja Eignung, Leistung, Befähigung. Da geht es wirklich darum, dass viele Sachen einfach durchgehen, wo man sich einfach fragt, wie heutzutage noch, wie kann das denn bitte sein? Da ist es dann schade drum.
Absolut, bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, wir beide sind jetzt auch vom Naturell nicht jemand, der die ganze Zeit nur rummeckert und sagt, oh, ist ein unfairer Wettbewerb. Nein, wir beide sind, glaube ich, auch eher die Leute, wir müssen irgendwie cleverer und irgendwie smarter sein als die Chinesen. Und das meine ich jetzt nicht rassistisch gegen das Volk, sondern sage ich mal gegen diesen unfairen Wettbewerb. Wir möchten irgendwie glänzen durch besseres Know-how, durch irgendwelche besseren Tools, die wir nutzen, beziehungsweise die wir anwenden. Daher meine Frage an dich ganz konkret. Du sprichst sehr viel über Amazon DSP, also Amazon Display Werbung, und bist da ein absoluter Befürworter und hast gerade, und so kamen wir auch gerade vor zwei Wochen war es, glaube ich, wieder intensiver in den Kontakt, weil du ein YouTube-Video gemacht hast, wo du provokant, wie du doch ja auch immer bist und ich das auch sehr zu schätzen weiß, sagst du, im Jahr 2021 geht für keinen FBA-Seller oder Brand jeder FBA-Seller, so rum gesagt, sollte DSP schalten. Vielleicht kurz auf den Punkt gebracht, warum glaubst du, es ist unabdingbar, warum sollte das jeder machen?
Jawohl, sofort. Ich will nur einmal noch das Topic davor aufgreifen. Also Chinesen, hat mein alter Chef damals immer gesagt, soll man nicht sagen, es ist der fernöstliche Wettbewerb. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Europa mit Zypern und Co., Estland, die meisten viele in Europa sind auch nicht besser. Ja, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und ja, wer es bis heute noch nicht gerafft hat, es geht nicht um Bewertung. Es geht um Algorithmusmanipulation. Und seit einem Jahr sieht man es ja. Jeder, der mal das Wort Keyword eingibt bei Amazon, sieht die Auto-Suggests. Search, Find, Buy ist der eigentliche Trigger, der die Position manipuliert. Bewertungen sind seit Tag 1 ein Abfallprodukt von Algorithmusmanipulation. Und wer das bis heute noch nicht verstanden hat, der tut mir leid. Das nur abschließend zu dem Thema. DSP, ja, absolut. Es ist, wir haben zwei Jahre lang gemeckert und es geht nicht und das läuft falsch und dies funktioniert nicht und das ist nicht skalierbar in der operativen Umsetzung. Und dann hat Amazon Anfang 2020 angefangen zu liefern. In einer Tiefe und Geschwindigkeit, wo du kaum noch hinterhergekommen bist, was mittlerweile möglich ist an Geschwindigkeit der Anlage der Kampagnen, die Tiefe der Aussteuerung der Kampagnen, die Attribution hinter den Kampagnen, alle Fehler, alle Probleme hat Amazon wirklich vom Tisch gefegt, muss man sagen, gefegt. Bei Amazon in so einem Konstrukt durchzufegen, ja, das ist der Wahnsinn, was da einfach technologisch geleistet wurde. Schade, dass der ehemalige Chef jetzt zu TikTok gewechselt ist und da das Konzept aufbaut, aber Amazon DSP ist faktisch das stärkste Marketing-Tool auf diesem gefühlt Planeten, weil es auf die Kaufintention der Kunden zurückgreift, Cluster bildet und sich nicht dafür interessiert, ob du einen Like bei dem oder dem Meme gegeben hast, wie bei Facebook, oder ob du mal wieder Essen gepostet hast, oder ob du bei Google gesucht hast, was hilft gegen Schweißfüße oder was ist die beste Socke. Nein, sie gehen danach, wer tummelt sich auf dem Marktplatz aktiv, kauft wie, was und ist in sich selbst in welcher Beschaffenheit dargestellt. Alter, Geschlecht, Kinder, Einkommen, welches Auto du fährst, wo du wohnst, wie groß ist das Haus, wann du umgezogen bist, welche Farben du magst, welche Filme du gern guckst, was du auf Twitch guckst, hast du einen Hund, eine Katze, gibst du gerne viel Geld aus, schenkst du gerne Geschenke. Die Tiefe ist nicht mehr greifbar. Ich habe in Stuttgart an der Hochschule der Medien da ein ganzes Semester zugegeben. Da haben wir das analysiert mit Studenten. Es ist unglaublich, was mittlerweile möglich ist. Und diese Macht macht sich aktuell nur ein kleiner Bruchteil des Marktes zu eigen. Wegen Fehlannahmen, dass es viel Geld kosten würde oder dass es nur als Vendor geht. Das stimmt halt eben nicht. Ja, wir haben ganz viele befähigte Agenturen, wir haben Self-Service-Möglichkeiten und es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, gegen eine Aufsetzungsgebühr sich Accounts anlegen zu lassen und jeder kann mittlerweile Amazon DSP schalten. Und das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Der Kampf um die Keywords, Sponsored Brand, Sponsored Product, Sponsored Displays ist durch. Jeder weiß, wie das geht. Jeder hat diesen Kampf drauf und weiß, dass die Relevanz entsteht, indem man dieselben Worte noch im Listing irgendwo hat. Was der kleine, gemeine Zwischenschritt ist in Produktausrichtung, die ja jetzt über alle drei Bereiche frei sind, Sponsored Displays, Sponsored Products, Sponsored Brands. Ich habe Kunden, den empfehle ich nur noch auf Asin-Targeting zu gehen, weil warum soll ich mich prügeln um die Leute, die Platz 1, 2 oder 3 oder Werbung unter Keywords machen? Die zahlen den teuren Klickpreis und ich bin auf ihrer Produktseite mit meinen ganzen Bannern und sag: Hallo, kauf mich. Kostet viel, viel weniger, ist viel effektiver. Und jetzt stell dir vor, du kommst noch hintenrum rein mit DSP und sagst: Jeder, der auf deinem Listing war und nicht gekauft hat, kriegt meine Werbung. Und nicht nur auf Amazon, sondern auch außerhalb von Amazon. Und da wird das Ding halt rund, weil wir off Amazon verfolgen können, weil wir on Amazon verfolgen können und weil wir jeden Fitzel von der stündlichen Ausspielung bis wie oft der das sieht, über welche Rückbetrachtungszeit von einem bis 365 Tage, du kannst alles konstruieren. Und zwar wirklich alles.
Okay, ich habe mir viele Fragen aufgeschrieben, worauf ich gerne drauf eingehen würde. Erstmal Punkt Nummer 1 ist Attribution. Das war, glaube ich, in den letzten 2 Jahren so das Hauptthema, warum viele und auch wir mit DSP angefangen haben, damals noch direkt über Amazon, haben super ROAS-Werte geliefert bekommen, aber dann kam so nach einigen Wochen, Monaten die Ernüchterung, okay, die Attribution ist Impression-basiert und es wird viel falsch attribuiert. Ja. Daher werden, sage ich mal, die Werte sehr schön gerichtet. Richtig. Was hat sich dahingehend jetzt geändert, dass du sagst, okay, die haben ihre Hausaufgaben letztes Jahr gemacht, somit sollte ich das unbedingt jetzt nutzen in meinem Marketing?
Ja, also nur mal für die Leute, die das, wir haben klickbasierte Werbung, das ist alles, was so PPC angeht, Pay per Click, und Amazon DSP ist tausender Kontaktpreis Cost per Mille. Und deswegen ist alles eine Feud Attribution, ne, Impression basiert. Wenn die Werbung jemand sieht und dann innerhalb der nächsten 14 Tage von dir ein Produkt kauft, dann wird dieser Sale dahin zugewiesen. Wenn er in der Zwischenzeit nochmal in PPC-Werbung klickt, dann landet der Sale in der PPC-Werbung. Dann zahlst du sogar zweimal. Ist halt so. Und das große Problem war halt darin, dass die Berichte oft von Amazon nur den Total ROAS angegeben haben, inklusive Brand Halo. Und da halt wirklich schöne Daten einfach rauskommen. Du konntest deine Marke vermessen. Je größer der ROAS ist, desto mehr weißt du, deine Marke ist einfach so fett, die hätten dich so oder so gekauft.
Ja, genau so war's.
Ja, ist tatsächlich so. Ja, je niedriger der ROAS am Ende ist, desto mehr Kampf hast du, desto höher waren die CPMs und desto eher war der Kunde vielleicht noch unentschlossen. Und wir dürfen nicht vergessen, das kurz am Rande, bevor ich auf die Frage noch direkt eingehe, man darf wie bei PPC auch nicht vergessen, da sieht jemand dein Produkt und deine Marke. Jetzt stell dir vor, der gibt das bei Google ein. Wir haben Fälle gehabt, da haben wir 4-mal mehr Wachstum im Online-Shop, seitdem DSP läuft. Weil die Leute halt nicht auf die Ad klicken, die hatten selten hohe Klickraten, aber die haben halt Performance-Raten hinten raus, die man insgesamt besser messen muss. Und was haben sie alles geändert? Nehmen wir einfach das. Also, du kannst die Featured Asins, also die Asins, die im Brand Halo betrachtet werden sollen, für euch nur auf Socken setzen oder nur auf Boxershorts. Du nimmst den Brand Halo sozusagen raus. Für die Seller, bei Vendoren war das nicht so problematisch, bei den Sellern gibt's mittlerweile die Möglichkeit, einen Händler-Token einzusetzen, dass wirklich nur dein Bestand auch mitgetrackt wird. Weil, nehmen wir mal ein Beispiel, KitchenAid verkauft selbst und jemand anders verkauft Bundle von KitchenAid, dann sieht derjenige, der die Bundle verkauft mit DSP, plötzlich den Brand Halo der Marke KitchenAid. Das ist aber überhaupt nicht sein Produktbereich. Das heißt, da wird die Attribution deutlich, deutlich verbessert. Und also einerseits der Händler-Token, dann hast du eine Markenverwaltung drinne, wo du genau die Asins dann mit reingeben kannst, die in deinen Brand-Halo sind oder im Featured. Das heißt, du hast wirklich die Detailtiefe, die früher gefehlt hat. Amazon Attribution noch hinten dran hilft auch ein bisschen. Und die andere Geschichte ist einfach, dass die Leute einfach aktiver mit DSP umgehen. Also meine ganzen Klienten, die DSP auch über Amazon machen, die rufen dann trotzdem nochmal an und sagen, ey, wir haben die Berichte gekriegt, stimmt das so? Wo ich dann sage, nein, ihr braucht folgende Zahlen. Ihr braucht das getrennt nach. On und off Amazon, auf Monatsebene runtergebrochen. Lasst euch immer ROAS und Total ROAS sauber wiedergeben. Und auch Amazon hat sich mehr und mehr professionalisiert. Und da ist sozusagen der gesamte Markt miteinander gewachsen. Und ich habe ja vor 2 Jahren, da kann ja jeder im Internet nachgucken, habe ich noch gewettert über Amazon und DSP, wie schlimm und wie blöd alles ist. Aber man hat halt gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit Amazon dann Früchte trägt, wenn man weiß, dass man auf denselben Ebenen spricht und man muss lernen, das musste ich ja auch lernen, da bist du ja der König sozusagen, man muss nett mit Amazon umgehen, man muss auch deren Probleme verstehen und dann hat man da eine andere gegenüber Zusammenarbeit und dann trägt das richtig krass Früchte und dann fängt das Thema halt an, Spaß zu machen. Dieses immer Fingerpointen und Schuld zu weisen, ist ja das Typische, was in einem Amazon-Gespräch mit Amazon-Mitarbeitern, das gibt es gar nicht. Das kennen die nicht. Die sind lösungsorientiert, kundenorientiert. Und das musste ich die letzten 2 Jahre auch lernen. Und dann macht das Ganze Spaß. Und dann ist Amazon DSP bei jedem auch umsetzbar.
Kann ich 100% unterschreiben. Und ich muss da auch wirklich mal meinen großen Respekt an die ganzen Amazon-Account-Manager und etc. aussprechen. So, die hören einem wirklich auch zu. Und obwohl das so eine riesen Company ist, sind die trotzdem für so diese Mitarbeiteranzahl, finde ich, sind die immer noch so agil und super spannend, wie die dann auch solche Sachen auch in einer relativ kurzen Zeit. Natürlich aus unserer Startup- und Kleinunternehmerbrille ist es immer noch eine lange Zeit irgendwie. Aber für so ein riesengroßes Corporate finde ich das schon beeindruckend. Aber zurück zu DSP. Du hast eben schon so ein bisschen die Journey angesprochen, wo DSP vor allem genutzt wird. Also man ist auf dem Produktlisting und dann klassisch Retargeting, Remarketing, wie man das auch immer nennen möchte. Da entfaltet DSP vor allem seine Kraft, dass ich dann von Amazon weg bin oder jetzt innerhalb auf Amazon gucke ich jetzt mir andere Produkte an. Und dann sehe ich halt immer noch unsere Banner der Socken und der Boxershorts. Jetzt meine Frage. Wir schalten ganz konkret, kann ich ja ehrlich sagen, seit 2 Wochen wieder DSP mit BitX, weil wir einfach gesagt haben, komm, auch auf deine Inspiration, wirklich durch dein Video habe ich gesagt, ich will dem Ganzen mal wieder einen neuen Anlauf geben. Jetzt bin ich so ein bisschen mit Ihnen in der Diskussion, weil wir schalten ja auch richtig viel Facebook-Ads und sage ich mal, wir kennen ja unsere Kunden auch sehr gut und dieses ganze DSP-Thema hast du ja im Online-Shop nochmal viel stärker. Also, dass du sowohl im Social-Bereich als auch bei Google dann Display-Banner, das kennst du alles. Jetzt ist es bei uns so, und da will ich jetzt deine Expertise aus der ersten Hand, es ist ganz in Ordnung angelaufen, aber aus meiner Perspektive ist der große Fehler, wir geben vor allem im Retargeting viel Geld aus. Wir sagen, dass wenn die auf unserer Produktseite waren, dann werden die nochmal irgendwie 30 Tage danach angesprochen. Oh. Und dann habe ich gesagt, 2 Sachen, die ich kritisiert habe an der Stelle. Nummer 1 habe ich gesagt, schließen wir denn generell den Kauf aus von einer anderen Boxershorts? Ja. Und da war die Antwort, nein, nur unsere Boxershorts. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nicht clever, weil der Customer Journey wird ja so sein. Ich bin ein Mann, gehe auf Amazon, guck mir 3 Boxershorts-Hersteller an, eine davon bestelle ich. Und es macht ja keinen Sinn, dass ich dann Retargeting von den 2 anderen bekomme, weil ich habe mir jetzt diese eine Packung bestellt. Daher war meine Intention, so rein von meinem logischen Denken, habe ich gesagt, es müsste doch möglich sein, dass wir sagen, wir retargeten ihn nur dann, wenn er quasi in der gesamten Kategorie
Boxershorts hat.
Nicht gekauft hat. Genau. Funktioniert das und natürlich. Machst du das genauso?
Ja, also man muss ein bisschen unterteilen. Ich habe nächste Woche eine Folge für die Amazon News, da habe ich wieder DSP drinne und da habe ich so einen Case, genau wie du ihn gerade beschreibst, drinne. Fangen wir mal an mit den Tagen. Wichtig ist bei DSP, dass du das Retargeting, aber auch das Targeting von jeglichem Zyklus, nehmen wir mal Valentinstag, ja, da kannst du nicht 365 Tage nehmen, da hast du nämlich die vom letzten Jahr drinne. Was, wenn die geschieden sind, keine Freundin mehr haben oder so. Das heißt, du musst deinen Targeting-Raum genau wählen, passend zum Produkt und passend zum Szenario. Staubsaugerroboter. Da können wir fast 365 Tage, 180 Tage nehmen, weil wie oft kaufst du das? Einmal. Und wenn du ihn nicht in den letzten 180 gekauft hast, könnte es sein, du bist wieder bereit einzukaufen. Nehmen wir Boxershorts oder Socken. Der Kaufprozess, der dauert, genau wie du es gesagt hast, eine Suche, einen Tag. Was man also daraus bauen muss, ganz klar, ist relativ einfach, weil genau die Folien habe ich vorbereitet. Du setzt das nicht auf 30 Tage, sondern du setzt das auf einen Tag oder auf drei Tage. Und das macht dann Spaß.
Lustigerweise, kurz dazu Unterbrechung, lustigerweise, das sind genau diese Daten, die wir auch bei Facebook merken. Im Shop kannst du das genau messen.
Genau.
Und der Retargeting im Shop ist auch nur 0 bis 3 Tage.
Ja.
Und wenn er nach 3 Tagen nicht gekauft hat, dann hat er keinen Bock auf uns. Und dann lassen wir ihn auch in Ruhe.
Und dann ist er auch weg. Dann hat er ja was anderes gekauft. Weil er braucht ja die Socken. Ist ja nicht so, dass man so Monatsanfang sagt, oh, Geld ist da, ich brauch mal wieder Socken. Ja. Und da bin ich halt mittlerweile auch auf dem Weg, wo ich ganz klar sage, passt das Retargeting-Fenster bitte immer an die Kaufgeschwindigkeit an. Ja, und da ist dann vielleicht ganz interessant, auf einen Tag zu gehen. Und die Situation, die du dann noch sagst, ist nicht gekauft bei euch, ist ja klar, Standard-Remarketing im Bereich Brand Protection. Es fehlen die anderen bei euch definitiv. Wenn es Mehrfachprodukte sind, nehmen wir mal Fitnessindustrie oder so, wo du dann nicht in einer Brand kaufst, sondern wo du in Seil und Handeln von unterschiedlichen Brands zusammenkaufst, dann ist das okay, wenn man da nicht alles ausschließt. Aber so wie du es gesagt hast, wäre es genau richtig. Du machst ein Tool auf, sagen wir mal,
MLOIS,
ein gutes Datentool mit über 2,8 Milliarden Asins, und gibst da ein.
Das beste Tool in Deutschland. Wir können es ja mal sagen, MLOIS, können wir auch Werbung machen, absoluter Fan von.
Ja, wir können halt viel. Ja, wir sind halt nur datengetrieben. Und wenn du dann halt Herrensocken ganz genau nimmst, gibt's ja Sportsocken, Sneakersocken und so weiter. Und du nimmst jede der Kategorien, Kategoriecode, und hast einfach eine Übersicht, das sind alle Asins, die in dieser Kategorie vorkommen. Setzt noch einen Filter auf Keyword über 1, dann nimmst du halt nur Artikel, die auch wirklich sichtbar sind für den Kunden, und nimmst jetzt die alle in eine Audience. Das heißt, du baust dir bei DSP aus all den Daten eine Audience, nimmst dich vielleicht raus, lässt dich aber auch vielleicht drinnen, weil es einfacher ist, und sagst dann, ich will alle Kunden bespielen, die innerhalb von einem Tag, dem letzten Tag oder 2 oder 3 Tagen, auf diesen Listings waren und nicht gekauft haben. Dann bist du reif für den großen Spaß. Ja, und das muss man je Bereich halt sauber verstehen, und dann macht das Targeting halt richtig Musik. Das Schöne ist, du kannst das erweitern. Wir haben ja eine Extension, in der du ja einen Asin-Extractor hast, kannst auch auf die Bestseller-Seite gehen, nimmst nur die Top 100 und targetest die, weil da wird mehr Traffic sein. Oder gehst auf eine große Asin mit vielen Varianten, Asin-Extractor an, nimmst alle die Varianten. Und wer ganz clever ist, weil Valentinstag jetzt ja quasi ist oder war, je nach Ausstrahlung, dann gehst du natürlich am häufigsten gewünscht, am häufigsten geschenkt und holst dir dort die ganzen Asins von den Listen. Musst dann aber bedenken, der Korridor muss halt eng sein. Der darf nicht 70, 80, 90 Tage haben, dann hast du Weihnachten mit attribuiert. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das brauchst du ja in dem Moment gar nicht. Da sind ja ganz andere Schenkintentionen. Aber bin ich voll bei dir. Da gibt es genug Möglichkeiten, die so, wie du es gerade sagst, auf der Hand liegen. Und mir tut's immer weh. Ich liebe ja, Bitix ist super. Die haben von den Regelansatz eins der intuitivsten Advertising-Tools ja auch tatsächlich. Da fehlt mir immer das Spielen mit den Kunden. Egal, ob es Agenturen sind, Freelancer, ob es um Content geht, PPC, DSP. Die meisten Nutzer, also Kunden, haben Angst, ihrer Agentur Kontra zu geben oder wollen nicht, weil sie sagen, nee, ich bezahle euch doch, weil ihr das könnt. Schöner ist es, wenn man miteinander Hand in Hand geht und wächst und daraus dann die Früchte trägt. Und so wie du sagst, einfach mit Bitix Kontakt aufnehmen, mal Feedback machen, Testkampagnen auflegen, kürzeren Retargeting-Zeitraum, breitere Ausschlusskriterium für not purchased, und dann geht die Musik halt los. Ja, das ist halt einfach die Situation, und du hast es ja schon perfekt gesagt, und sowas muss immer in die Umsetzung. Und da habe ich ganz, ganz viele Kunden, mit denen ich immer wieder rede, Seller und Vendoren, alle dieselben Ideen, gute Ideen, und dann kommen sie nicht in die Umsetzung. Oftmals trauen sie sich nicht. Wir haben ganz viele Seller in Europa, die sich bis heute nicht trauen, einen Titel zu ändern, weil sie Angst haben, es könnte eine Accountsperrung nach sich ziehen oder irgendwas würde passieren. Und da kann ich nur sagen, 8 Jahre lang passiert ständig bei mir irgendwas. Ja, von es geht alles den Bach runter bis zu es gibt halt die krassesten Ergebnisse, aber das verängstigende Nichtstun, das typische, wir gucken in den Scheinwerfer rein, ändert nicht eure Position, ändert nicht den Wissensstand und dann muss man einfach, da muss man rangehen und da ist bei DSP halt wirklich, wie du sagst, viel zu hinterfragen. Ich teste ungern, weil ich halt 3 Jahre einfach harte Experience einfach habe. Da brauche ich nicht mehr testen. Ich habe aber sehr viel und sehr lange getestet. Und darauf kann man dann natürlich zurückgreifen. Oder man baut für seine Kategorie seine Erfahrung. Und dann ist man in seine Kategorie Lead. Und dann nimmst du, dann rasierst du. Ja, und das macht dann Spaß.
Sehr, sehr spannend. Letzte Frage dahingehend zu DSP. Nutzt du es auch quasi im Top-Funnel? So spricht man das irgendwie bei uns im Facebook-Ads-Bereich. Also um wirklich auch Neukunden zu generieren, also aktiv anzusprechen, den Need zu wecken. Oder bist du da der Meinung, wenn ich jetzt das genauso mache, wie du sagst, dass ich mir die Top 100 Bestseller bei Boxershorts jetzt wieder rausnehme, da habe ich so viel Traffic drauf und der Gesamtmarkt ist ja groß genug, da brauche ich jetzt gar nicht, weil es auch so teuer ist, jemand über ein Display dann davon zu überzeugen, irgendwie, dass er jetzt den Staubsauger-Crobokta oder die Boxershorts kauft.
Ich kann es nur empfehlen, weil man muss es einfach umdenken. Viele kennen die Feature nicht, die sich in DSP verstecken. Du kannst eine Audience anlegen für dich und eine Audience für einen Wettbewerber. Und dann gehst du auf den Overlap Report und ohne eine Kampagne zu setzen, kriegst du einfach die Daten, wie sich die Zielgruppe zusammensetzt. Das war ja in dem einen Video, was du auch gesehen hast, Anfang des Jahres, ja, wo du plötzlich siehst, oh, meine Zielgruppe ist scheinbar interessiert.
Diese Affinity oder wie?
Ja, Affinity, genau, diese Affinität, wo dann einfach steht, oh, die fahren alle Cabrio und mögen Gewürze und sind alle in dem Alterssegment. Ja, na klar gehst du dann rein. Wir haben Kunden, da haben wir New to Brand. Das ist ja so eine Kennzahl, die bei DSP schon immer gibt, beziehungsweise bei Sponsored Brands quasi seit Mai letzten Jahres. Und da haben wir 50% New to Brand Anteil. Das heißt, dass die Leute 12 Monate lang nicht von der Marke gekauft haben. Und da ist DSP einfach sensationell, weil die Daten Lage ist unglaublich groß und das ist schwer, sich zu entscheiden. Aber mit ganz einfachen Tricks und Kniffen nimmst du die Daten, guckst die dir nochmal detaillierter an und kannst daraus dann eine Audience ansprechen, wo du aufgrund der Affinität genau weißt, Nike-Socken und Adidas-Socken im Bereich Nicht-Sport, gibt ja auch Nicht-Sport-Socken von Adidas und Nike, haben folgende Affinität. Da gehe ich doch mal mit Werbung rein. Du musst auch nicht hoch bieten. Ja, ich habe jetzt erst wieder ein Case, 1 Million Impressions, 400 €, Kost per Mille von unter 40 Cent.
Das macht Spaß.
Ja, das macht dann halt richtig Spaß. Und es geht nicht nur immer ums große Budget. Es geht da eher an die Situation always on. Und um das den Nicht-Video-Guckern mal kurz zu erklären, du hast es ja gesehen, wenn ich den Report noch aufmache von Postleitzahl und Stadt und Land, sehe ich ja sogar, in welchen Postleitzahlgebieten meine affinen Kunden kaufen und das dann mit Facebook-Ads und Google-Ads zu verheiraten. Ja, das ist ein einfacher geht es nicht mehr.
Halleluja. Ich glaube, jetzt haben richtig viele Leute, also alle Amazon-Seller, haben jetzt richtig Bock bekommen auf dieses ganze Thema Display. Wie würdest du in die Umsetzung gehen? Du hast es vorhin schon gesagt, Self-Service ist jetzt auch teilweise möglich. Das ist mir tatsächlich auch komplett neu. Würdest du es auch mit einer Agentur machen? Kann man es vor allem auch mit dir machen? Weil ich glaube, die meisten denken jetzt so, okay, der Christian, der hat es so drauf. Am liebsten würde ich das genauso machen, wie du das gerade dargestellt hast. Also vielleicht da mal auch ein paar Facts. Wenn ich jetzt Bock habe und den Podcast gehört habe, wie gehe ich vor?
Also mich einfach anschreiben ist natürlich immer die einfachste Methodik. Wir sind im Umstrukturierungsprozess, was die DSP-Agenturleistung angeht. Da kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Die Agenturen da draußen sind alle sehr, sehr gut. Ich kenne keine schlechte Amazon-DSP-Agentur. Die geldlichen Szenarien sind auch absolut vertretbar. Da reden wir teilweise von halt mal nur 3.000 € im Monat. was schon für einen normalen großen Seller, der so um die 150 bis 200.000 machen sollte, absolut vertretbar ist. Da sind wir mal ganz ehrlich, jemand, der 120.000 Umsatz macht, der schafft es gerade so, seine Warenfinanzierung durchzukriegen und hat vielleicht 1.000 Euro Gewinn am Ende des Monats da. Für die ist das vielleicht nicht unbedingt. Aber Amazon DSP wird im Self-Service irgendwann wahrscheinlich dieses Jahr eh mit einigen Features ausgerollt. Das nur mal am Rande. Ich präferiere Self-Service, einfach weil dann gehört dir der Account, da kannst du Kampagnen mit 100 Euro im Monat aufsetzen und hast halt Spaß. Und wenn man groß genug ist, ich habe meinen ersten Kunden im Self-Service, ich glaube Anfang 2016 oder so angebunden. Das geht halt wirklich schon lange, natürlich für die Big Player deutlich einfacher als für die Mid- und Middle-Big Player. Und ja, selber ist in der Hand haben, ist immer der präferierte Weg. Aber ich sage euch, die Agenturen, du hast ja schon gesagt, BitX macht's auch. Wir haben ganz viele in Hamburg sitzen, die es anbieten, in Köln. Das ist ein Must-Have, weil du verlierst deine Kunden. Wer keine Konvertierungsrate von 100 und mehr Prozent hat, nicht jetzt irritiert sein, wieso Konvertierungsrate von 100%? Wenn eine Person 2 Stück kauft, ist die Konvertierungsrate 200%. Das nur am Rande. Also, wer keine Konvertierungsrate von 100% oder höher hat, verliert Kunden. Das heißt, da kommen Kunden auf dein Listing und die kaufen nicht. Und die kannst du alle aktuell nicht retargeten. Beschäftigt euch damit. Es gibt auch Agenturen, die auf kleinere Player ausgerichtet sind, weil am Ende, wenn du 100 kleine Player hast mit guten und schnellen Wegen, bist du genauso stark wie eine Agentur, die 1 oder 2 riesengroße hat. Und da gibt's genug Möglichkeiten. Das ist für mich 2021. Neben lernt Holländisch, Schwedisch und Polnisch, ja, also übersetzt eure Listings und habt Tschechien schon im Hinterkopf, ist das im Werbesegment mein absolutes Highlight, wobei ich jedem sagen muss, wer es nicht machen will oder nicht schafft, setzt im Schwerpunkt auf Produktausrichtung. Das ist in allen 3 Werbeformaten da. Das haut die Banner voll und da geht schon viel, aber DSP ist in Form, Macht und Ausführbarkeit. Man kann es nicht in Worte fassen. Diese Daten, ich will nicht das Wort sagen, aber diese Datenkrake, die Datenkrake ist halt geil, ja. Und denkt dran, ihr sucht auf Google, ihr Show of Emotions und inspirieren auf Facebook, ja, was ihr esst, was ihr fühlt, welche Memes ihr mögt. Aber Amazon weiß, was ihr kauft. Und kaufen zu targeten ist halt deutlich mehr wert.
Geil. Das nenne ich doch mal einen Abschluss. Also Leute, wenn ihr Bock auf DSP habt, dann schreibt Christian Otto Kelm in LinkedIn oder entsprechend ck@mlice.com, oder?
Jawohl, ich habe sogar ein Xing-Konto für die ganz Harten.
Oh, das ist gefährlich. Also Leute, ich glaube, ihr habt's gemerkt, warum Christian einer der Amazon-Experten in Deutschland ist. Ich selber lerne jeden Tag so, so viel von ihm. Deswegen vielen Dank an der Stelle, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mir viel mitgeschrieben. Ich werde dich jetzt gleich im Nachgespräch auch noch mit ein paar, sage ich mal, privaten Business-Fragen bohren. Vielen, vielen Dank und schaut alle bei Amalyze vorbei und bei Christian auf LinkedIn. Da werdet ihr auch immer sehr, sehr geile und vor allem sehr ehrliche, transparente und direkte Amazon-Tipps bekommen.
Jawohl, vielen Dank und bitte keine Berührungsängste. Wenn er Johannes sagt, schreib mich an, dann ist er so gemeint.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.